Die Landwirtschaft steht in den nächsten Jahrzehnten vor großen Herausforderungen. Das Klima ändert sich. Dürre führt immer häufiger zu schlechten Ernten. Schädlinge und Krankheiten tauchen auf, wo sie bisher nicht gab. Gleichzeitig nimmt die Weltbevölkerung weiter zu. Deshalb brauchen wir neue Sorten, heißt es oft, um die Landwirtschaft fit zu machen für den Klimawandel. Und die lassen sich am besten mit neuen gentechnischen Methoden züchten, sagen die einen. Andere warnen vor möglichen Risiken der noch nicht lange erprobten Methoden. Mein Name ist Renate L. und ich habe für diese Folge recherchiert, welchen Beitrag die neue Gentechnik leisten könnte, um die Landwirtschaft zukunftsfähig zu machen und was es dafür noch braucht. Pflanzen, die auch bei Dürre gut gedeihen, sie werden wohl in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. In der indischen Stadt Hyderabad gibt es ein ganzes Forschungsinstitut für den Anbau in den halbtrockenen Tropen, kurz ICRISAT, das vorwiegend öffentlich finanziert ist. Für die Landwirte in ohnehin schon trockenen Regionen ist der Klimawandel existenzbedrohend, erzählt Sean Mayes vom ICRISAT. Sie müssen sich anpassen.
In Simbabwe rät die Regierung von Mais ab, weil es so oft Missernten gibt. Stattdessen wird Hirse angebaut. Man kann den Mais zwar verbessern, aber es gibt eine biophysikalische Grenze.
Sprich, ein Mindestmaß an Regen braucht jede Maissorte. Hirse kommt mit viel weniger aus. Wäre das also die Lösung? Hirse statt Mais, statt Weizen?
Hirse braucht nur rund 300 mm Regen. Deshalb wird sie in der Sahelzone angebaut. Wenn der Klimawandel fortschreitet, wird Hirse wohl immer wichtiger in etlichen Regionen, in denen man Weizen und Mais nicht mehr anbauen kann.
Hirse steht zurzeit bei der Anbaufläche an fünfter Stelle weltweit, nach Weizen, Mais, Soja und Reis. In Afrika und einigen Regionen Asiens sind die kleinen, kugelrunden Körner ein Grundnahrungsmittel, oft in Form von Hirsebrei. In Indien wird aus Millet-Hirse, wie anderswo aus Weizen oder Mais, Fladenbrot gebacken. Millet ist eine der beiden großen Gruppen der zahlreichen Hirsesorten und sie hat ein Problem. Das Mehl wird sehr schnell ranzig. Die Molekularbiologin Richard Tyagi leitet am ICRISAT ein Forschungsprojekt, um mittels Gentechnik neue Sorten für haltbares Mehl zu züchten.
Ich glaube, es gibt eine genetische Lösung für das Problem. Durch die Analyse des Mehls kennen wir den Stoffwechselweg und deshalb wohl auch die Gene, die wir angehen müssen. Das ist noch Forschung.
Sorghumhirse wird testweise schon in Bulgarien angebaut und im trockenen Unterfranken, für Biogasanlagen oder als Futter für Rinder. Aber auch bei dieser Hirse gibt es ein Problem. In den Stängeln und Blättern kann sich giftige Blausäure ansammeln, vor allem bei starker Dürre. In diesem Fall zeichnet sich ebenfalls eine mögliche Lösung mittels Gentechnik ab. Was aber nicht heißen muss, dass blausäurefreie Sorten auch gentechnisch veränderte Sorten sein müssen. Letztlich geht es darum, die richtigen Gene in einer Pflanze zu haben. Aber es gibt verschiedene Wege, das zu erreichen. Unter anderem durch direkte Eingriffe ins Erbgut, gezielt und schnell, wie es heißt, mittels neuer genomischer Techniken oder Verfahren. Eine Übersetzung von New Genomic Techniques.
In der Wissenschaft heißen sie schon neue Züchtungstechniken.
Das häufigste Werkzeug ist das sogenannte CRISPR-Cas-System, häufig als Genschere bezeichnet. Es wurde bei Bakterien entdeckt, sie wehren sich damit gegen Viren. Das Werkzeug besteht aus zwei Teilen, einem Lotsen, der eine bestimmte Stelle im Erbgut sucht, und einer Schere, die es an dieser Stelle zerschneidet. Das aktiviert Reparaturmechanismen, die aber manchmal Fehler machen. Man kann sich die DNA vorstellen wie einen Text, wobei alle Wörter aus drei Buchstaben bestehen. Jeder Satz wäre ein Gen. Zum Beispiel, der Bär ist alt. Wenn ein paar Buchstaben fehlen, wird daraus zum Beispiel der Bild. Oder wenn ganze Wörter fehlen, ist alt. In beiden Fällen verliert der Satz seinen Sinn. Übertragen auf ein Gen heißt das, ein bestimmtes Protein wird nicht mehr hergestellt. In der Folge kann ein ganzer Stoffwechselweg ausfallen, sodass zum Beispiel in der Millet-Hirse nicht die Stoffe entstehen, die das Mehl ranzig werden lassen, oder in der Sorghumhirse keine Blausäure. Derartige Eingriffe ins Erbgut werden im Englischen als Genome Editing bezeichnet, Erbgutbearbeitung, analog zur Textbearbeitung. Es wird also gezielt eine Mutation erzeugt, um die richtigen Gene in der Pflanze zu haben, an der richtigen Stelle, ohne dass sich woanders im Erbgut etwas ändert. Das klappt zwar nicht immer auf Anhieb.
Dass man aber Schaden anrichtet, kann nur passieren, wenn man sowas wie einen zentralen Regulator ausschaltet. Das wirkt sich dann an vielen Stellen im Erbgut aus. Das ist das einzige Szenario, das ich mir vorstellen kann, bei dem man etwas anderes bekommt, als man wollte. Das kann aber bei allen Züchtungsmethoden passieren.
Oft wird man einer Pflanze ansehen, dass etwas schiefgegangen ist. Sie wird nicht gut wachsen. Aber auch wenn sie gesund aussieht, überprüfen Forschende mittels DNA-Analyse, ob sie ihr Ziel erreicht haben. Mutationen sind der Motor der Pflanzenzucht. So wurden zum Beispiel aus einigen Grasarten unsere heutigen Getreide. Man kann sich das so vorstellen, dass irgendwann ein Mensch vor 12.000 Jahren ein Gras entdeckte, das größere Körner hatte als alle anderen. Eine zufällige Mutation. Das hat er ausgewählt und dann Jahr für Jahr immer die Pflanzen mit den größten Körnern. Und dann hat vielleicht irgendwann ein Landwirt versucht, eine Pflanze mit großen Körnern zu kreuzen mit einer, die immun ist gegen den Mehltaupilz. In der Hoffnung auf eine mehltaufreie Pflanze mit großen Körnern. Meist sind dafür mehrere Anläufe nötig. Das ist die klassische Kreuzungszucht. Aber schon in den 1930er Jahren haben Pflanzenzüchter angefangen, diesen Prozess zu beschleunigen. Pflanzensamen wurden mit Strahlung oder Chemikalien traktiert, um Mutationen zu erzeugen, die irgendwann, irgendwo auch von selbst entstehen könnten. Um etwa die Widerstandsfähigkeit gegen Mehltau direkt in der Sorte mit den großen Körnern zu erzeugen. Anschließend sät man die Samen aus und schaut, ob eine Pflanze mit den gewünschten Eigenschaften dabei ist, um mit dieser Pflanze weiter zu züchten. Findet man sie, ist die Arbeit aber nicht beendet, sagt Sean Mays.
Man bekommt sehr viele Mutationen. Deshalb ist es schwierig und langwierig, das zu bereinigen, um nur die Eigenschaften zu bekommen, die man haben wollte. Und selbst wenn man mittels gezielter Zucht so viel wie möglich bereinigt, bleiben immer noch zusätzliche Mutationen übrig. Die meisten haben keinerlei Auswirkungen. Aber es besteht ein bisschen die Gefahr, dass eine Genveränderung auf dem Acker plötzlich doch eine Wirkung hat, was ich bei erbgut bearbeiteten Pflanzen nicht erwarte.
Was funktioniert besser? Mutationszucht oder Erbgutbearbeitung, Genome Editing, also die neue Gentechnik? Und was ist sicherer? Ist es vielleicht sogar dasselbe mit unterschiedlichen Methoden? Über diese Frage musste 2018 der Europäische Gerichtshof entscheiden. Das Urteil hatte weitreichende Folgen. Laut der derzeit gültigen EU-Gentechnikverordnung von 2001 liegt Gentechnik vor, wenn
genetisches Material so verändert worden ist, wie es auf natürliche Weise durch Kreuzen und/oder natürliche Rekombination nicht möglich ist.
Ein Anhang zählt verschiedene Verfahren auf, aber nicht die Erbgutbearbeitung mit der Genschere, weil es die 2001 noch nicht gab. Und es wird ein Verfahren genannt, das zwar eigentlich Gentechnik ist, das aber trotzdem nicht unter die Regelungen der EU-Verordnung fällt, nämlich
Mutagenese.
Der Europäische Gerichtshof musste 2018 klären, ob Mutagenese nur klassische Mutationszucht ist, mittels Chemikalien oder Strahlung. Oder auch neue Methoden damit gemeint sein können, bei denen ganz gezielt einzelne Mutationen erzeugt werden, also Genome Editing. Der Gerichtshof hat entschieden, nein, für diese neuen Methoden gilt die Verordnung. Die Ausnahmeregelung gilt nur für die klassische Mutationszucht, weil diese Sorten
seit langem als sicher gelten.
Das heißt, so gezüchtete Pflanzen müssen keine Risikobewertung durchlaufen. Der Unterschied in der derzeit noch geltenden EU-Gentechnikverordnung ist aber nicht nur juristisch zu begründen, sagt Luise Zühl. Sie hat selbst in der Forschung mit den neuen Gentechnikmethoden gearbeitet, bevor sie zum Bundesamt für Naturschutz kam.
Weil wir jetzt die Möglichkeit haben, mit diesen Techniken auch viel schneller und viel weitreichendere Veränderungen durchzuführen, als wir das jetzt beispielsweise mit Mutagenese oder allein durch Kreuzungszüchtung machen könnten.
Seit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs ist klar, die EU braucht eine neue Gentechnikverordnung, in der für die neuen Techniken eindeutig geregelt wird, ob eine Risikobewertung nötig ist oder nicht, bevor die entsprechenden Pflanzen angebaut werden dürfen. Einen Vorschlag gibt es bereits. Der unterscheidet zwei Kategorien von neuer Gentechnik. NGT1 und NGT2. Nur für letztere ist eine Risikoprüfung vorgesehen. NGT2 bedeutet Veränderungen im Erbgut an mehr als 20 Positionen. Oder die Einführung artfremder Gene in die Pflanze, zum Beispiel Gene von Bakterien. Dann spricht man von transgenen Pflanzen.
Und da sehen wir, dass nur ein ganz kleiner Teil in diese zweite Kategorie reinfällt und im Vergleich zu den herkömmlichen jetzigen transgenen Pflanzen auch eine abgemilderte Risikobewertung nur bekommen würden.
Von den derzeit weltweit bekannten Sorten, seien sie in der Entwicklung oder schon auf dem Acker, fallen allerdings 94% in die Kategorie NGT1.
Da können dann schon an bis zu 20 Positionen Veränderungen vorgenommen werden. Die können allerdings auch schon recht umfassend sein, also nicht nur eine einzelne Punktmutation. Und diese NGT1-Pflanzen würden dann keine Risikobewertung, kein Monitoring im Nachgang und auch keine Nachweismethoden mehr benötigen. Also die müssten nicht mehr dieses Zulassungsverfahren durchlaufen, wo wir uns diese ganzen Punkte eben anschauen, sondern die müssten einfach nur angemeldet werden.
Mit der vorgeschlagenen Regelung würden NGT1-Pflanzen auf dieselbe Stufe gestellt wie im aktuellen Gentechnikrecht die Sorten, die mittels Mutationszucht entstanden sind. Gentechnikbefürworter begrüßen das und argumentieren, die Eingriffe mit Werkzeugen wie CRISPR-Cas sind, anders als bei der Mutationszucht, gezielt. Es wird eine bestimmte Veränderung erzeugt. Allerdings ist auch bekannt, dass diese Eingriffe manchmal weitere Veränderungen nach sich ziehen, sogenannte Off-Target-Effekte.
Wir wissen in der Genetik, dass die Gene in sehr komplexe Regelnetzwerke eingebunden sind. Das heißt, in der Regel funktionieren mehrere Gene zusammen, sind verschaltet und beeinflussen dann zusammen die Entwicklung und auch die Physiologie der Pflanze. Und die Herausforderung vor allen Dingen für uns in der Risikobewertung ist ja, dass wir zum Großteil diese Regelnetzwerke im Detail noch gar nicht kennen. Das heißt, ich kann nicht abschätzen im Detail, was passiert, wenn ich das eine Gen verändere, was zieht es dann alles mit sich.
Zudem, mahnt die Pflanzengenetikerin, kann man viel stärker in das Erbgut eingreifen als mit klassischer Mutationszucht. So wäre es möglich, mit zwei kleinen Mutationen zu erreichen, dass Pflanzen tödlich giftig werden für Insekten.
Dann produziert diese Pflanze auf einmal eine kleine RNA, die dann in Insekten sogenannte RNA-Interferenz auslösen würde und dann Gene in dem Insekt stilllegen könnte. Und das hat einfach ganz klare Umweltwirkungen, die man sich anschauen müsste.
Derzeit gibt es solche Pflanzen noch nicht, aber die nötigen Erbgutveränderungen wurden schon patentiert. Was, wenn seltene Wildbienen oder harmlose Schmetterlinge dadurch getötet würden? Derlei ökologische Auswirkungen müssten nach dem derzeitigen Vorschlag einer neuen EU-Gentechnikverordnung bei solchen Pflanzen nicht geprüft werden, weil ihr Erbgut an weniger als 20 Stellen verändert wurde. Das ist entscheidend, nicht die Eigenschaften der Pflanze. Die Regelung wird von Gentechnikbefürwortern und Züchtern begrüßt. Das Bundesamt für Naturschutz kritisiert sie als unwissenschaftlich.
Weil es eigentlich unmöglich ist, dass man eventuelle Risiken allein aufgrund der Größe und Anzahl von genetischen Veränderungen, also von den Änderungen auf der DNA, vorhersagen oder gar ausschließen kann. Weil um die Risiken bewerten zu können, müsste man sich den genetischen Kontext eben angucken. Also in welchen regulatorischen Netzwerken ist das Gen drin, was passiert sonst so drumherum und was sind dann tatsächlich die Eigenschaften der Pflanze.
Sollte man vielleicht lieber umgekehrt an die Sache herangehen? Also die Eigenschaften einer Pflanze anschauen und gar nicht danach fragen, wie sie entstanden ist? So wird es in Kanada gemacht. In Europa steht das aber nicht zur Debatte. Was für Pflanzen werden überhaupt mit der neuen Gentechnik gezüchtet? Die jährlich vom Schweizer Bundesamt für Umwelt veröffentlichte Gelinski-Liste, benannt nach der Autorin Eva Gelinski, zeigt, was den Agrarunternehmen wichtig und was schon gelungen ist. Viele Projekte befassen sich mit veränderten Inhaltsstoffen oder Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und andere Eigenschaften, die den Anbau erleichtern. Wenige mit längerer Haltbarkeit und der Widerstandsfähigkeit gegen Schädlinge oder Dürre. Nur wenige neue Sorten sind bereits auf dem Acker oder kurz davor. Ein Mais, der besonders viel von einer bestimmten Stärke enthält, für die Papierindustrie. Ein Salat, bei dem Verletzungen an den Blättern nicht braun werden. Eine Sojasorte, die für Tiere besser verdaulich ist. Und als einzige trockentolerante Sorte eine weitere Sojabohne. In weniger als einer Handvoll Projekten wird an Trockentoleranz bei Soja, Mais und Paprika geforscht. Dabei heißt es oft, Wir brauchen neue, klimaangepasste Sorten und die können wir mit neuer Gentechnik besser und schneller züchten. Aber ausgerechnet die Widerstandsfähigkeit gegen Dürre ist schwierig zu bewerkstelligen. Beispiel Mais. Man kennt einige Gene, die beeinflussen, wie Mais auf Dürre reagiert. Chris-Caroline Schön, Professorin für Pflanzenzüchtung an der Technischen Universität München, hat mit Hilfe der CRISPR-Cas-Technik erforscht, wie sie wirken. Indem sie die ursprüngliche Maispflanze verglichen hat mit Pflanzen, bei denen einzelne oder mehrere Gene ausgeschaltet wurden.
Da können wir dann eben schauen, ob hier sich der Effekt einstellt, den wir erwarten. Wir haben zum Beispiel hier ein Gen, das Teil einer Genfamilie ist. Da gibt es 5 Kopien von im Mais. Und wir haben uns dann eben alle 5 angeschaut, weil was öfters auch passieren kann, ist, dass wenn ich ein Gen ausschalte, dass die anderen dafür kompensieren. Also dass die quasi dann dasselbe machen und ich dadurch aber dann keinen Effekt sehen kann, wenn ich nur das eine ausschalte.
Die Testpflanzen wurden in einer Klimakammer auf die Dürreprobe gestellt. So zeigte sich, die Aktivität eines besonders vielversprechenden Gens wird nicht durch andere Familienmitglieder ausgeglichen. Es steuert die Spaltöffnungen in den Blättern. Sind sie geschlossen, verdunstet weniger Wasser. Das kann aber auch die Photosynthese einschränken, also die lebenswichtige Energiegewinnung der Pflanze. Auch das wurde in der Klimakammer untersucht.
Und es ist jetzt eben so, dass dieses Gen das alles fein moduliert und wir deswegen auch auf dieses Gen gesetzt haben, weil das eben nicht so ein K.O.-Effekt ist.
Und was ist jetzt der nächste Schritt? Mittels CRISPR-Cas Sorten erzeugen, die genau dieses Gen haben, mit dem die Maispflanze ihren Wasserhaushalt steuern kann? Das ist eine Möglichkeit. Die andere ist, nach Maissorten zu suchen, die genau dieses Gen in der passenden Variante schon haben. Zum Beispiel in Genbanken, in denen hunderte, wenn nicht tausende Sorten liegen, die man in vorhandene Sorten einkreuzen kann.
Sie brauchen dann also nicht mehr auf die CRISPR zurückgreifen, um zu züchten, sondern können dann auf die native Diversität zurückgehen.
CRISPR-Cas war dann nur das Werkzeug, um die Funktion des Gens zu ermitteln. Neue Sorten mit diesem Gen könnte man auch ohne Gentechnik züchten. Schon hierzulande, in den mittleren Breiten, sorgte Dürre 2018 und 2019 für schlechte Ernten. Es bleibt aber bisher eine Ausnahme und hungern muss deshalb niemand. Der Agrarwissenschaftler Martin Keim, Leiter des Zentrums für Entwicklungsforschung an der Universität Bonn, erinnert daran, im sogenannten globalen Süden sieht das ganz anders aus.
Also in Äquatornähe, wo viel, viel stärker Wetterextreme auftreten, Hitzeperioden auftreten, Überschwemmungen auftreten und natürlich die Schädlingspopulationen sich rasant schnell weiterentwickeln. Und da braucht es natürlich technische Antworten auch drauf, um Pflanzen schnell an sich verändernde Bedingungen anpassen zu können. Und da ist die Gentechnik und speziell die neuen Geneditierungsverfahren eben ein wichtiger neuer Baustein in dem Werkzeugkasten, der dazu beitragen kann, die Landwirtschaft zum einen produktiver, aber zum anderen eben auch klimaangepasster zu machen.
Um zu verhindern, dass Menschen hungern müssen. Die Situation ist also eine andere als in Europa, aber die Debatte über die Gentechnik in manchen Entwicklungsländern spiegelt die Diskussion bei uns.
Viele Regionen, gerade auch in Afrika, schauen auf Europa und sagen, Mensch, wenn die Europäer solche strikten Regeln haben und das alles für so gefährlich halten, ist dann möglicherweise tatsächlich das eine Hochrisikotechnologie. Also deswegen bremst das durchaus Entwicklungen anderswo auch. Wir können uns das leisten, wir sind reich, aber in anderen Regionen der Welt, insbesondere in Afrika, ist es so, dass dort tatsächlich Hunger und Armut davon abhängt und insofern natürlich solche Technologien viel, viel nötiger gebraucht werden als bei uns.
Technologien, um neue Sorten zu züchten. Aber ein Acker ist keine Fabrikhalle, in die man neue Maschinen stellt und schon steigt die Produktivität. Landwirtschaft findet in der Natur statt, ist Teil eines komplexen Systems aus Boden, Wetter, anderen Pflanzen, Tieren, Mikroorganismen.
Wir sollten nicht davon ausgehen, dass wir jetzt die neue Supersorte entwickeln und damit alle Probleme der kleinbäuerlichen Landwirtschaft gelöst sind. Also wir müssen natürlich Mosaikbausteine zusammensetzen und brauchen neben verbesserten Sorten unterschiedlicher Art auch vielfältige Fruchtfolgen. Wir brauchen natürlich agronomische Maßnahmen wie konservierende Bodenbearbeitung, Humusaufbau. Und das erfordert auch bessere Beratung, besseres Training, bessere Ausbildung und kein Baustein kann einen anderen ersetzen.
Martin Keim nennt auch ein Beispiel: schädlingsresistente Augenbohnen in Nigeria.
Ganz wichtiges Grundnahrungsmittel und Eiweißlieferant für die lokale Bevölkerung. Und das ist von öffentlichen Einrichtungen dort entwickelt worden und wird von den Landwirten angewendet, führt zu einer Einsparung von chemischen Pestiziden, zu höheren Erträgen, zu höheren Einkommen und nutzt also der lokalen Bevölkerung ganz eindeutig.
Die Bohne ist eine transgene Pflanze, denn Gene eines Bakteriums in ihrem Erbgut wappnet sie gegen die Raupen eines schädlichen Schmetterlings, so wie BT-Mais oder BT-Baumwolle. Die wurden in Nordamerika allerdings auf riesigen Äckern quasi in Monokulturen angebaut. Dadurch war der Anpassungsdruck auf den Schädling so groß, dass er resistent wurde gegen die BT-Gene. Beim Bohnenanbau in Afrika ist das nicht passiert.
Weil sie dort kleine Felder haben und mehr Vielfalt. Da wächst dann mal ein Bohnenfeld und nebenan ein Maisfeld oder ein Sorghum oder ein Maniokfeld, sodass der Druck für die Schädlinge, Resistenzen zu entwickeln, nicht ganz so groß ist. Nichtsdestotrotz muss man ein Resistenzmanagement betreiben und da gehört Ausbildung dazu. Da gibt es auch andere Maßnahmen, dass man beispielsweise in das Saatgut zum Teil auch etwas einmischt, was dann nicht BT enthält, sodass sie auf dem Feld eine gewisse Mischung haben. Das ist wichtig, klar, weil Resistenzentwicklung natürlich letztendlich heißt, dass eine Technologie dann in einer Reihe von Jahren nicht mehr wirksam ist und wir wollen ja nachhaltig die Situation verbessern.
Der Vergleich zeigt, es muss gar nicht die genetische Veränderung sein, die zu Problemen führt. Wichtig ist auch, wie die Pflanzen angebaut werden. Mit neuer Gentechnik schnell neue Sorten züchten, damit die Landwirtschaft trotz Klimawandel genug Lebensmittel für alle Menschen erzeugen kann, das ist derzeit nicht in Sicht. Die meisten Projekte befassen sich mit Kulturen für Industrieländer, einschließlich Tierfutter. Und was ist mit der Sicherheit? In vielen Ländern sollen Sorten mit kleinen gentechnischen Veränderungen schnell auf den Acker kommen, weil sie keine spezielle Risikoprüfung durchlaufen müssen. Daran gibt es Kritik. Zwar macht nicht die Züchtungsmethode allein eine Pflanze zum Risiko, aber bei der neuen Gentechnik können kleine Veränderungen große ökologische Auswirkungen haben. Zum Beispiel, wenn eine Pflanze giftig wird für Insekten. Aber die Methoden der neuen Gentechnik können auch helfen, die entscheidenden Gene zu finden, um dann mit klassischen Methoden neue Sorten zu züchten. Sie allein können aber die Landwirtschaft ohnehin nicht widerstandsfähig machen gegen den Klimawandel. Vielleicht muss man gleich andere Kulturen anbauen, wie die Hirse. In einigen Ländern passiert das bereits, denn diese klimafitten Pflanzen gibt es ja schon. Das war Klimafitte Pflanzen. Lassen Sie sich mit neuer Gentechnik züchten? Ein Podcast von IQ, Wissenschaft und Forschung. Danke fürs Zuhören, sagt Renate L.